Okay, weiter geht's mit Teil 2. Wir sind immer noch in Kapitel 2, Produkte von Gruppen. Was für Fragen sind jetzt aufgetaucht nach der Definition und dem ersten Beispiel? Okay, ansonsten, wenn da später was kommt, weil Sie irgendwo noch weiter nachlesen und dann vielleicht auf noch andere Notationen stoßen, dann lassen Sie es mich wissen. Wir beweisen jetzt ein paar kleine Resultate und das sind alles Fingerübungen. Manches davon wird später erstaunlich nützlich sein. Das sieht erstmal gar nicht so aus. Nummer 2. Wir fangen wieder an mit Untergruppen O1 bis UK, deren Produkt eine Untergruppe von G ist. Und jetzt behaupte ich, wenn das ein direktes Produkt ist, dann ist es auch zentral. Ich merke, dass ich jetzt recht klein schreibe. Können Sie mir in der letzten Reihe einmal sagen, ob Sie das noch gut lesen können? Dankeschön. Okay. Die Leute, die vorne sitzen, dürfen sich auch beschweren, aber Sie verstehen, warum ich zuerst da hinten nachfrage. Okay. Was ist denn überhaupt zu tun? Na, wir haben jetzt ein Produkt und hier steht es direkt. Und beim zentralen Produkt haben wir ja nur eine Eigenschaft, die wir nachweisen müssen, nämlich dass immer dann, wenn wir zwei Indizes hernehmen, i und j, die verschieden sind, dass dann die beiden beteiligten Untergruppen, ui und uj, als Kommutator die triviale Untergruppe haben. Jetzt gucken wir uns die mal an. Jetzt spielen wir das Spiel. Wo liegt die Kommutatorgruppe? Eins meiner Lieblingsspiele. Ich behaupte nämlich, dass wir aus den Eigenschaften eines direkten Produkts schon was ablesen können, darüber, wo diese Kommutatorgruppe liegt. Dafür müssen wir uns erinnern an Kapitel 1 und ich gebe Ihnen mal ein Stichwort. Dilemma 1, 2. Lemma 1, 2 gibt Ihnen Informationen darüber, wo diese Kommutatorgruppe liegt. Wer kann das mal für mich zusammenpuzzeln? Da ging es auch um Kommutatorgruppen mit zwei beteiligten Untergruppen und da haben wir so ein bisschen geguckt, wo liegt sowas oder woran wird das normalisiert oder so. Das kann man hier anfinden. UI und UJ sind ja beide Untergruppen von diesem Produkt hier oben, U1 und UK. Und die liegen da ja nicht irgendwie drin, sondern das direkte Produkt sagt uns ja was darüber, wie die da drin liegen. In der Definition eines direkten Produkts steht dort, dass die beteiligten Untergruppen alle normal sind in dem Produkt. Unsere große Gruppe ist also jetzt nicht die Gruppe G, sondern dieses Produkt. Und darin sind diese beteiligten Untergruppen UI und UJ jeweils normal. Und das heißt, dass die Kommutatorgruppe im Durchschnitt der beiden liegt. Das ist Lemma 1, 2. Und der Durchschnitt dieser beiden liegt ja insbesondere im Durchschnitt von UI mit dem Produkt der restlichen, ist also 1. Das liegt auch an der Definition eines direkten Produkts. Und hier habe ich einfach nur benutzt, dass UI und UJ normal im Produkt sind. Fertig. Das ist es. Eine Zeile und, okay, zwei Zeilen. Aber Allzeile Argument und Kommentatorgedöns, was wir am Anfang uns überlegt haben.
Das ist total wichtig. Diese Art der Argumentation, wo liegen irgendwelche Kommentatorgruppen, die wird uns noch ganz oft beschäftigen. Wir machen weiter mit einem Lemma, das auch als modulares Gesetz bekannt ist. Ich nenne es immer gerne Dedekind-Lemma. Da geht es um Gruppen, die man als Produkt von zwei Untergruppen schreiben kann und wie gewisse Untergruppen dann da drin liegen. Denn wenn ich eine Gruppe habe, die man als Produkt von Untergruppen schreiben kann, dann ist das erstmal schön. Man kann halt dann alle Gruppenelemente so als Produkt schreiben. Aber eine Untergruppe muss dann diese Struktur nicht notwendigerweise erben. Das ist ein bisschen gefährlich, dass man irgendwie denkt, ja, dann schneidet man die halt da überall so rein, dann passt das schon. Nee. Aber hier sehen wir eine Möglichkeit, wie man teilweise Informationen gewinnen kann. Das Dedekind-Lemma, beziehungsweise das modulare Gesetz. Ich habe es im Englischen auch schon gesehen, wenn man es zitiert, als Dedekinds Modular Lemma oder so. Also gibt die komischsten Varianten. Und hier haben wir jetzt zwei Untergruppen A und B von G, deren Produkt G ist. Jetzt haben wir eine Untergruppe und wollen gerne eine Bedingung haben, unter der man dann diese Untergruppe auch irgendwie als Produkt schreiben kann. Schon gesagt, im Allgemeinen geht es nicht so gut, aber hier ist eine Voraussetzung. Sei U eine Untergruppe, die A enthält. Kann ich jedes U aus U schreiben als Produkt eines Elements aus A und eines Elements aus U geschnitten B. Und es gibt eine Kurzschreibweise dafür, die ich Ihnen auch zeigen möchte. Und so steht es auch, glaube ich, meistens in Lehrbüchern. Allerdings habe ich mit der Zeit gelernt, dass manche das dann nicht übersetzen können, dass das, was da steht, das bedeutet, was wir ganz gleich zeigen. Deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, das so anzuschreiben. Also die Kurzschreibweise dafür wäre, dass man U schreiben kann als A mal U geschnitten B. Und da steckt jetzt Folgendes drin. Da steckt drin, A mal U geschnitten B ist überhaupt eine Untergruppe und die ist mit U identisch. Und wenn Sie sich jetzt angucken, was ich oben hingeschrieben habe, ist es genau das. Ich kann jedes kleine U schreiben als etwas aus A mal etwas in U geschnitten. Einverstanden? Gut, wir haben da schon ganz viel Zeug. Wir haben insbesondere schon das kleine U aus U. Das muss ich nicht nochmal einführen, sondern wir legen jetzt einfach los. Was wissen wir? Na, wir wissen, dass man die ganze Gruppe G als A mal B schreiben kann und das kleine U liegt in U, liegt also in B. Insbesondere kann ich U schon mal schreiben als etwas aus A mal etwas aus B. Dann mache ich das nochmal. Da U eine Untergruppe von G ist, finden wir A aus A, B aus B, so dass man U schreiben kann als A mal B. Ja, das ist doch schon mal ganz prima. Und jetzt überlegen wir weiter. A liegt in A, A ist eine Untergruppe von U, deswegen liegt das kleine a auch in U. Dann haben wir also hier links was stehen, was in U liegt, und hier rechts haben wir den ersten Faktor, der in U liegt, dann muss der zweite Faktor auch in U liegen, von wegen Untergruppe und so. Ich mache das nochmal ein bisschen deutlicher. Jetzt ist A in A, was in A liegt, ist in U. Und jetzt kann ich also schreiben, B ist das gleiche wie. Was mache ich? Ich nehme diese Gleichung und ich verknüpfe von links mit dem Inversen von A. Dann steht da A hoch minus 1 mal U. Einverstanden? Denn hier kürzen sich ja A und A hoch minus 1 weg. Jetzt habe ich hier A hoch minus 1 stehen. Das liegt in U. U sowieso, da kommt es ja her. Also liegt das alles in U. Damit sind jetzt A aus A und B aus B geschnitten U wie gewünscht. Das heißt, die Zerlegung, mit der wir angefangen haben, war schon eine, die das erfüllt, was wir zeigen wollten. Wir mussten das nur sehen.
braucht da jetzt nochmal irgendwo was?
Was soll ich nochmal erklären?
Ah, Sie haben gerade so ein Aha gehabt, das habe ich gesehen.
Es war noch zu schnell.
Ja. Ja, ist total in Ordnung. Okay. Das war jetzt aus der Kategorie, wir haben eine Gruppe, die als Produkt gegeben ist und finden da was raus. Die nächsten beiden Resultate sind aus der genau umgekehrten Kategorie. Wir haben eine Gruppe und irgendein Zeug und wollen die Gruppe als Produkt von interessanten Untergruppen schreiben. Und das sind zwei Lemmata, oder ein Lemma und ein Korollar, die bei mir beide unter dem Stichwort Frattini laufen. Und die sind nach Frattini benannt, das ist das sogenannte Frattini-Lemma oder Frattini-Argument. Allerdings gibt es Belege dafür, dass das unabhängig von Frattini und etwas früher von Capelli schon entdeckt und bewiesen wurde. Deswegen sollte man eigentlich Capelli-Argument sagen. Da man das unter dem Namen der Literatur nicht findet, nenne ich es Frattini-Argument. Aber es geht auf Capelli zurück. Ich finde das wichtig. Capelli hat ganz viele Beiträge geleistet, die später nicht gewürdigt wurden. Er hat auch unabhängig von Sylow die Resultate, die dem Satz von Sylow, wie wir ihn heute kennen, ähneln, bewiesen und noch mehr Zeug. Also sehr schade, dass das nicht stärker gewürdigt wird. Damit sind wir bei Lemma 2 hier. Ich nenne das mal Frattini 1. Beziehungsweise Capelli. Und da geht es um Folgendes. Hier haben wir eine Gruppe G, die auf einer Menge Omega operiert. Und wir haben einen Normalteiler, der transitiv operiert. Also der Normalteiler operiert dann ja auch auf der gleichen Menge, indem man einfach guckt, was die Elemente machen. Und das ist jetzt der Spezialfall, dass der Normalteiler in seiner Wirkung transitiv ist, sodass es also nur eine Bahn gibt. Das operiere G auf einer Menge Omega und es sei N, ein Normalteiler von G ist hoch, das N transitiv auf Omega. Okay. Beispiel, an das man denken könnte, ich überlege gerade. Sym 4, die Alt 4 ist ein Normalteiler und die wirkt transitiv auf der Menge 1 bis 4. Das ist ein Beispiel, das man sich da haben könnte. Einfach nur, damit Sie sehen, dass das eine Situation ist, die nicht komplett aus der Luft gegriffen ist, sondern sowas kommt tatsächlich vor. Und dann können wir jetzt eine Faktorisierung von G hinschreiben. Man kann nämlich jetzt die Gruppe G schreiben als Produkt eines Punktstabilisators mit diesem Normalteiler N, der in der Voraussetzung gegeben ist. Also nochmal, vorher hatten wir ein Lemma, wo wir mit der Faktorisierung von G angefangen haben. Dieses Lemma liefert uns ein unter gewissen Voraussetzungen. Und sowas ist ganz toll. Resultate, in denen man Faktorisierung kriegt, sind super. Und der Beweis ist wieder ganz einfach. Wir machen hier immer nur so Dreizeiler. Was habe ich denn zu tun? Na, um das zu zeigen, muss ich für jedes kleine G aus Groß G eine Möglichkeit finden, es als Produkt zu schreiben von einem Element, das einen Punkt fixiert und einem Element, das den Normalteiler. Das ist das, was ich jetzt, Entschuldigung, Frosch. Frosch, hallo? Ja. Das ist das, was ich jetzt erreichen muss. Also fange ich jetzt an mit einem Gruppenelement G aus G und mit irgendeinem Punkt Alpha aus Omega. Für welchen ich das mache, ist tatsächlich egal, was man unter anderem schon daran sehen kann, dass die Gruppe ja transitiv wird. Das heißt, klar ist egal, welchen Punktstabilisator ich da nehme, die sind alle konjugiert. Das ist ein G aus E und ein aus Omega. Ja, was mache ich denn? Zunächst mal kann ich jetzt ja erstmal ein Element aus dem Punktstabilisator hernehmen. Dann weiß ich, dass dieses Element X nennt meinetwegen, den Punkt Alpha fixiert. Dann weiter. G Alpha. So, was noch? Dieses G bildet Alpha irgendwohin ab. Wir wissen nicht wohin, vielleicht bleibt es da, vielleicht geht es woanders hin. Aber der Witz ist, dass der Normalteiler N transitiv ist. Das heißt, mit Elementen aus N komme ich innerhalb von Omega von jedem Punkt zu jedem Punkt. Das heißt, egal wohin Alpha von G abgebildet wird, ich finde auch ein Element aus N, was das tut. Also was das Alpha genauso abbildet. Da N transitiv ist, existiert ein, muss mal gucken, wie ich das nennen möchte, ein B aus dem Normalteiler N, so dass der Punkt Alpha von G und von B gleich abgebildet wird. Ja, und wenn der gleich abgebildet wird, dann heißt das ja, dass, was möchte ich hier noch machen? Dann heißt es, dass der immer noch gleich abgebildet wird, wenn ich jetzt danach noch x anwende, was auch immer x mit dem Punkt macht. Jetzt ist Alpha gx das gleiche wie Alpha gb. Wenn ich jetzt also eins dieser Elemente nehme und das Inverse davon bilde und das dann nochmal anwende, dann wird Alpha plötzlich fixiert. Also was mache ich hier? Ich habe Alpha abgebildet mit gx, da kommt irgendwas raus. Wenn ich jetzt nochmal mit b hoch minus 1 abbilde, auf beiden Seiten, dann geht hier das b weg. Wenn ich dann nochmal mit g hoch minus 1 abbilde, geht das b auch noch weg, sodass dann da Alpha steht. Das heißt, was auch immer ich dann auf der linken Seite alles angewandt habe, ich sag mal gx, b hoch minus 1, g hoch minus 1, das fixiert dann plötzlich Alpha. Und genauso hier, hier hätte ich das genauso machen können, hier hätte ich jetzt sagen können, g b hoch minus 1 fixiert Alpha. Das kann ich hier sehen, indem ich einfach nochmal b hoch minus 1 anwende. Ist das vielleicht kürzer, wenn ich das so mache? Vielleicht schon. Also worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich g schreiben kann als irgendetwas mal b. Beziehungsweise irgendetwas mal b hoch minus 1. B kommt aus n, dann kommt b hoch minus 1 auch daher. Vielleicht ist das einfacher. Ich setze es mal in Klammern, weil ich nicht weiß, ob ich diese Umformung wirklich brauche. Also was ich daraus schon ableiten kann, ist, dass Alpha hoch g mal e hoch minus 1 das gleiche ist wie Alpha. Also ist g, hoch b, g mal b hoch minus 1 im Stabilisator von Alpha. Genau, da brauche ich dieses x gar nicht. Ich wollte mit dem x noch irgendwie was basteln. Ich glaube, es geht einfacher. Das ist in g Alpha und das heißt, dass wenn ich jetzt von rechts mit b multipliziere, dass dann g in g Alpha mal b liegt, was eine Teilmenge ist von g Alpha mal n. Und damit bin ich fertig, denn das heißt, dass ich g schreiben kann als etwas aus g Alpha mal etwas aus n. So, hier sieht man das auch, dieses g kommt ja aus n. Und ich habe irgendwie gedacht, dass man das sogar konkret hinschreiben kann, wenn man hier so anfängt, aber das brauche ich gar nicht. Ich brauche dieses x nicht. Ich brauche auch diese Umformung nicht, sondern ich kann das einfach so machen. Dieses Element hier liegt in G-Alpha und deswegen kriege ich das kürzer. So, falls das jemand irritierend findet, dann wische ich weg, was überflüssig ist. Ich glaube, ich habe so geschrieben, dass es dann trotzdem alles noch zusammenhängt ist und auch sprachlich sinnvoll. Da müssten Sie sich dann jetzt einmal beschweren. Ansonsten gehe ich davon aus, dass es okay ist.
Das habe ich gar nicht.
Okay, ich wische mal und dann erkläre ich das nochmal. Also das brauchen wir nicht. Moment, ja, ich habe es. Moment, ich habe verstanden. Man kann das unten, glaube ich, nicht gut lesen, weil das da unten so schmollig ist. So, also nochmal. Wir haben G aus G und Alpha aus Omega. N ist transitiv, das heißt also, dass wir das Bild von Alpha unter G auch schreiben können als Alpha unter irgendwas aus N. Das habe ich jetzt B genannt. So, das heißt, diese beiden Bilder sind gleich. Wenn ich jetzt von rechts g hoch minus 1 anwende, kriege ich das. Alpha abgebildet mit g mal b hoch minus 1 ist Alpha. Heißt also, Alpha wird von dem Element g mal b hoch minus 1 fixiert. Und das heißt, dass es im Punktstabilisator liegt, also hier drin in g Alpha. Und dann sage ich ja gut, G mal B hoch minus 1 liegt da drin. Das heißt, dass ich G schreiben kann als etwas aus G Alpha mal B. Das steht hier. Und das heißt, ich kann es schreiben als etwas aus G Alpha mal etwas aus N, was genau die Behauptung war. So, streng genommen habe ich jetzt nur eine Inklusion gezeigt, aber die andere ist ja klar, weil G Alpha und N unterhoben von G sind. Das war Frattini bzw. Capelli Teil 1. Das ist die allgemeine Aussage, von der es auch so etwas wie eine Umkehrung gibt. Und die unglaublich anwendungsvielfältig und intensiv ist. Tolles Resultat. Und es gibt eine Standardanwendung, die ich separat hinschreiben möchte, die sich auf Sydow-Untergruppen bezieht. Das ist nämlich so der Klassiker. Man hat eine Gruppe, einen Normalteiler und eine Sydow-Untergruppe. Und dann will man das darauf anwenden. Das ist Korollar 2,4. Ich nenne das mal Frattini bzw. Capelli Teil 2.
2,5.
Oh. Wieso? Ah, da ist 2,4. Ja, danke. Ich habe die Nummer gesucht und nicht gesehen. Danke. 2,5. Frattini bzw. Capelli Teil 2. Die Standardanwendung. Ich kann mich nie entscheiden, ob ich Anführungsstriche oder Klammer mache. Verzeihen Sie mir das. Und jetzt habe ich eine Gruppe G. Ich habe einen Normalteiler davon, eine Primzahl, die die Ordnung des Normalteilers teilt. Und eine P-Sydow-Untergruppe des Normalteilers. Sein N ein Normalteiler von G, I ein Primteiler von der Ordnung von N, und G eine P-Sydow-Untergruppe von N. Dann kriege ich eine Faktorisierung der Gruppe G als Normalisator der Sydow-Untergruppe in der großen Gruppe G. Mal n. Übrigens ist es bei diesen Faktorisierungen immer so, dass man die Reihenfolge auch umdrehen kann. Das heißt, wenn aus irgendeinem Grund die eine Art, das Element hinzuschreiben, für Sie netter ist und praktischer als die andere, dann tauschen Sie einfach. Das müssen Sie sich vorher überlegen. Wenn Sie einmal eine Darstellung haben, dürfen Sie nicht einfach tauschen. Aber Sie dürfen sich überlegen, in welcher Reihenfolge Sie die Elemente da rauspicken bei der Notation. Denn wenn ein Produkt von Untergruppen eine Untergruppe ist, dann darf man ja das auch andersrum schreiben. Die Menge der Elemente, die man kriegt, ist dieselbe. Das nur so aus praktischen Erwägungen für später. Und wie machen wir das? Naja, starren einmal kurz hier drüben hin auf das allgemeine Frattini-Argument. Was ist denn was? G ist unsere Gruppe. Okay, was ist die Menge Omega, auf der wir da operieren? Naja, G wirkt per Konjugation auf N. Bildet also eine P-Sydow-Untergruppe von N wieder auf eine P-Sydow-Untergruppe von N. Denn wenn ich so eine P-Sydow-Untergruppe hernehme und ich wende jetzt ein Gruppenelement darauf an, per Konjugation, dann muss ich ja wieder innerhalb des Normalteilers landen, ist ja ein Normalteiler, und die Ordnung der Gruppe hat sich dabei nicht verändert. Das heißt, ich kriege vielleicht eine andere P-Sydow-Untergruppe, aber auf jeden Fall der eine von dem Normalteiler. Und das ist jetzt also die Menge, auf der ich da operiere. Ich operiere auf der Menge aller P-Sydow-Untergruppen von N. Soweit. Sein Omega, Syn Gn. So, dann wirkt G da drauf. Und als nächstes brauche ich, dass der Normalteiler N transitiv wirkt. Naja, Satz von Sydow. N wirkt transitiv auf der Menge seiner eigenen P-Sydow-Untergruppen. Dann operiert G auf Omega. N operiert transitiv. Satz von Sydow. Und habe ich überhaupt noch mehr Voraussetzungen? Nein, das ist alles. Eine Wirkung, transitiver Normalteiler, zack, Frattini-Argument. Und es sagt mir, dass ich für jeden Punkt, also in dem Fall für jede P-Sydow-Untergruppe von N, insbesondere für das P, mit dem wir angefangen haben, folgende Zerlegung der Gruppe G kriege als Produkt. Punktstabilisator mal der Normalteiler. Jetzt müssen wir nur noch verstehen, was in unserem Fall der Punktstabilisator ist und dann ist alles fertig. Dann gucken wir nochmal. Die Punkte sind jetzt die P-Sydow-Untergruppen von N. Ich darf mir einen Punkt aussuchen, dann wähle ich also das P aus, was wir schon haben. Und was ist jetzt unter Punktstabilisator zu verstehen? Na, dann müssen wir nochmal nachdenken, was war nochmal die Wirkung? Die Wirkung von G auf dieser Menge Omega war die Wirkung per Konjugation. Der Stabilisator eines Punktes wird dann also der Normalisator dieser Untergruppe. Fertig. Ich schreibe mal dazu, es wirkt per Konjugation. N operiert transitiv und die Punktstabilisatoren sind genau Aber okay, wir sind ja noch am Anfang, da schreibe ich ein bisschen mehr. Also ist G der Normalsatz von P, also der Standardsatz eines Punktes, mal N mit Frattini 1. Ich schreibe jetzt aus Prinzip einfach mit Capelli 1, also mit Lemma 2, 4. Es ist ja ganz einfach. Solange Sie draußen in der Welt, wenn Sie mit anderen Menschen sprechen, die das nicht unter dem Namen Capelli-Argument kennen, sich erinnern, dass es in der Literatur Frattini-Argument heißt und Sie es dann so bezeichnen, ist alles schön. Dann können wir hier intern nämlich einfach immer Capelli sagen und eben so hunderte Jahre später noch ein bisschen Würdigung entgegenkommen lassen. Ich finde es immer schade, wenn wissenschaftliche Leistungen von der Geschichte vergessen werden. Gut, wir kommen auch bald zum Ende. Nicht nur mit dieser Vorlesung, sondern auch mit Kapitel 2. Das ist ein kurzes, kleines Kapitelchen. Was haben wir denn hier unterwegs Interessantes gesehen? Ich glaube, das habe ich abgewischt, was interessant war. Erinnern Sie sich noch an das Beispiel für Produkte, das wir hatten? Da hatten wir doch die Alt 4 und die habe ich geschrieben als V4 semidirekt Erzeugnis eines Dreizyklus. So war das doch. Genau. Da hatten wir dann also so einen Normalteiler und eine andere Gruppe und als Produkt ergaben die ganze Gruppe und der Durchschnitt war 1. Sowas sieht man häufiger mal. So, also so eine semidirekte Produktsituation, bei der dann die ganze Gruppe rauskommt. Und das bedeutet ja, dass einer der beteiligten Faktoren ein Normalteiler in der Gruppe ist und dass der andere trivialen Schnitt damit hat und dann sozusagen, also das ist ganz doof gesagt, aber nee, es ist gar nicht so doof. Wenn ich mir die Faktorgruppe angucken würde, Gruppe nach dem Normalteiler, dann wäre die isomorph zu diesem anderen Faktor, also zu dieser anderen Gruppe, die ich da benutzt habe. Und diese andere Gruppe sozusagen, die nennt man auch Komplement. Und man sagt, dass eine Untergruppe ein Komplement hat in der großen Gruppe, genau dann, wenn es eine Untergruppe gibt, derart, dass deren Produkt alles ist und der Schnitt trivial. Das mit dem Schnitt, das ist schon das Extra. Man kann auch Supplement sagen, dann braucht man es mit dem Schnitt nicht, denn es ist einfach eine Untergruppe, die quasi dann mit der anderen zusammen als Produkt alles ergibt. Aber wenn man möchte, dass der Schnitt trivial ist, dann sagt man Komplement. Und dann kann man jetzt noch spezifizieren, zum Beispiel normales Komplement, das wäre dann ein Komplement, das gleichzeitig ein Normalteiler ist und lauter solche Späße. Das Wort Komplement ist irgendwie wichtig. Und da wir es hier im Kontext von Produkten quasi natürlicherweise mit auf den Tisch kriegen, möchte ich das hier ganz kurz besprechen. Definition, kleines Beispiel, glaube ich. Und dann können wir das nämlich später wieder rauskramen und haben das Wort schon mal gehört. Und, was viel wichtiger ist, wenn ich zwischendurch aus Versehen das Wort ständig benutze, wissen Sie schon, was es heißt. Okay, wir fangen also an mit einer Untergruppe, meinetwegen H von G. Und dann nennen wir eine Untergruppe K von G Komplement zu H in G. Man muss wirklich alles dazu sagen. Eine Untergruppe K von G heißt Komplement zu oder von für meinetwegen, ganz egal, H in G, das ist alles wichtig, genau dann, wenn man die Gruppe G schreiben kann als H mal K und gleichzeitig der Durchschnitt trivial ist. Und das haben wir vorhin schon gesehen. Ich kann die Alt 4 schreiben als V4 mal Erzeugnis irgendeines Dreizyklus. Das heißt, dass ich jede beliebige 3-Sylow-Untergruppe der Alt-4 hernehmen kann und die ist immer ein Komplement zur V4 zum Beispiel. Ich kann in der SYM4, ach, das rede ich die ganze Zeit, ich habe hier Beispiele. Mal gucken, was jetzt noch dazu kommt, was ich mir noch spontan überlege, aber Beispiel 2,6. Das ist viel langweiliger, das ist in der SYM3. SYM3 kann ich ja auch wunderbar als semidirektes Produkt schreiben, nämlich als Normalteiler nehme ich die Alt3, also das Erzeugnis eines Dreizyklus, das ist ein Semidreizyklus, den es da gibt, und als anderen Faktor, also als Komplement hier sogar, nehme ich das Erzeugnis von irgendeiner Transposition. Ist schon das Erzeugnis von T ein Komplement. Argument zu Alt 3. Das ist jetzt in Worten hingeschrieben. Anders gesagt, wenn ich mir die Alt 3 hernehme und irgendeine Transposition, dann gilt immer, Sym 3 ist das semidirekte Produkt von der Alt 3 mit dem Erzeugnis einer solchen Transposition. So, und das ist also so ein Fall, wo man ein Komplement hat zu einem Normalteiler. So, dann hat man also halt so ein semidirektes Produkt, wunderschön. In Sym 4, vielleicht noch was, ist für alle, auch wieder für alle Transpositionen, tatsächlich kann ich das einfach immer machen. In Sym n ist für alle Transpositionen t schon das Erzeugnis, ein Komplement zu Alt n. So, da muss n mindestens 3 sein. Nee, auch sonst gilt es, dann ist es nur langweilig. Nicht langweilig, falls n größer gleich 3 ist. Sonst ist es nicht falsch, aber halt nichtssagend. Was noch? In Alt 4 ist jede 3 Sydow-Untergruppe ein Komplement zu V4. V4 ist jetzt erstmal und für immer meine Abkürzung für die Untergruppe der Alt 4, die von den Doppeltranspositionen erzeugt wird. Das ist ganz am Anfang B. So, das sind also so ein paar Beispiele. Wir sehen, was sehen wir jetzt? Komplemente sind überhaupt nicht eindeutig. Wenn ich mit einer Untergruppe anfange oder sogar mit einem Normalteiler, dann kann ich nicht sagen, das Komplement, jedenfalls im Allgemeinen nicht, sondern normalerweise gibt es viele. Also Vorsicht mit der Sprachregelung. Genauso wie wenn ich in einem Vektorraum bin und ich da so eine direkte Summe hinschreibe, wenn ich da mir einen Summanden rausschnappe, dann gibt es ja auch nicht genau die anderen, mit denen zusammen dann die direkte Summe der ganze Vektorraum, sondern es gibt normalerweise viele Möglichkeiten. Und das sollte die Parallele sein, die wir da irgendwie im Hinterkopf haben. Und es wird noch schlimmer. Komplemente sind nicht nur, wenn es sie gibt, nicht eindeutig bestimmt, sondern es gibt sie auch einfach nicht immer. So, es kommt ständig vor, dass man Untergruppen sieht und dann hat man den Index und dann denkt man sich, ah, es wäre super, wenn ich jetzt einfach eine Untergruppe dieser Ordnung finden könnte, sodass das Produkt alles ist, also ein Komplement. Gibt es im Allgemeinen nicht. Deswegen sind ja auch Sätze, die einem Komplemente liefern, ganz toll und ganz mächtig. Hier ist ein guter Moment, um zu unterbrechen, denn Kapitel 2 ist zu Ende. Wir haben jetzt insgesamt auch echt lang gemacht. Vorhin waren es, glaube ich, ungefähr 50 Minuten, jetzt nochmal etwas über 30. Sodass wir also in der Nähe der normalen Vorlesungslänge sind und wenn sie einverstanden sind, mache ich das weiter so, dass ich einfach improvisiere, je nach Länge der Übungen und mit der Pause. Das Audio-Ding ist dann zweigeteilt und ich gucke sie immer so ein bisschen an und schaue, wo ein guter Moment ist, um zu unterbrechen. Einverstanden? Danke, dann hören wir da auf und ich habe gleich noch ein, zwei organisatorische Fragen, aber erstmal danke.